Einen wunderschönen guten Morgen. Das Thema der heutigen Andacht habe ich tatsächlich schon seit Monaten im Kopf. Ich will euch sagen, warum. Ich bin seit circa einem Jahr auf der Reise mit meinem, Alex, unserem Freund Dr. Vernon McGee, einem amerikanischen Theologen, der in Andachten durch die Bibel führt. Das Gute daran, die Andachtreihe, kleine Werbung dafür, die dauert über 5 Jahre. Und ist damit so lange, dass man irgendwann komplett den Überblick verliert, wo man überhaupt ist. Also mega gut. Das heißt, an alle, die tatsächlich Interesse daran haben, kann ich nur Werbung machen. Man kommt super einfach rein und es dauert Ewigkeiten, um rauszukommen. Aber so viel zum Werbeblock von Dr. Vernon McGee. Die Gedanken, die ich gehabt hatte, waren auf dem Weg nach Montabaur. Da war ich auf der Arbeit morgens früh, mache mir dann immer diese Andacht mit an. Das sind circa 20 bis 30 Minuten. Und der Text, um den es da den Tag ging, hat mich unglaublich bewegt. Und deswegen hatte ich den Gedanken, das muss ich mit der Gemeinde teilen. Das war tatsächlich im April irgendwann schon und das hat sich alles so ein bisschen durch Zufall ergeben, dass heute auf einmal mein Name auch auf dem Plan stand, Micha, danke. Und dann habe ich gesagt gehabt, okay, wenn das mir auf dem Herzen liegt und wenn der Micha sogar dann unabgesprochen meinen Namen auf den Plan schreibt, ohne Nachnamen, ohne irgendwas anderes, dann ist es jetzt tatsächlich dran, die Gedanken mit euch zu teilen. Ich muss, auch wenn ich in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen bin und somit eigentlich die Grundfallen des Glaubens mit der Muttermilch aufgesogen haben sollte, für mich eingestehen, dass noch ziemlich viele Schätze in der Bibel versteckt waren und auch noch sind. Danke, Peter, letzte Woche für die Predigt. Das war unglaublich ermutigend, weil da hast du darüber gesprochen, dass auch wenn man die Gesamtheit der Bibel noch nicht verstanden hat, trotzdem wir den Auftrag haben, das, was wir verstanden haben, miteinander zu teilen. Und das ist unglaublich wichtig und das war letzte Woche nochmal wichtig, auch für mich nochmal in der Vorbereitung, das wirklich nochmal so deutlich auch zu hören. So versuche ich für mich, Gottes Wort jeden Tag mehr zu verstehen und wie es in Psalm 119, Vers 111 beschrieben ist, erfüllen zu lassen. Da steht, deine Weisungen sind mein Schatz, sie erfüllen mein Herz mit Freude. Und so viel erstmal zum gesamten Werbeblock vorher. Ich bin im Jahr auf der Reise damit und ich lege euch das ans Herz, lest die Bibel, schnuppert da jeden Tag mit rein, nehmt euch die Zeit dafür, weil das ein unglaublicher Segen ist. Bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich nochmal kurz mit uns beten. Gott, ich möchte dich bitten, dass du mir die rechten Worte schenkst, um zu unseren Herzen zu sprechen. Schenk mir die Weisheit, um deine Vorstellung von Leben weiterzugeben. Lenk du unseren Blick auf das, was du uns mit dem Bibeltext sagen möchtest und mach uns frei von allem, was uns jetzt abhält, zu dir zu kommen. Amen. Hervorragend. Das Thema, was ich heute mit euch teilen möchte, hat mich gepackt, habe ich eben schon gesagt gehabt. Das hat damit zu tun, dass ich mich in der Person wiedergefunden habe, so wie sie ist. Und ich würde sogar noch ein Stückchen weitergehen und sagen, dass die Art und Weise, wie die Person handelt und darauf reagiert, auf das Erscheinen eines Engels, uns Deutschen gar nicht so wahnsinnig fern ist. Warum ist es so? Gleich mehr dazu. Nach über 400 Jahren, nach dem letzten Bericht im Alten Testament, beginnt Gott wieder zu sprechen. Zumindest das, was in der Bibel drin steht. Mit Sicherheit hat er zwischenzeitlich auch zu Menschen gesprochen, aber das, was zumindest in der Bibel steht, geht bei Lukas 1 los und da ist eine Pause von 400 Jahren. Von daher wahrscheinlich nicht ganz unwichtig, was danach dann kommt. In Lukas 1 finden wir die Geschichte eines Priesters namens Zacharias und seiner Frau Elisabeth. Auch wenn im Kapitel 1 noch wesentlich mehr passiert, zum Beispiel sowas nicht ganz Unwichtiges wie die Ankündigung der Geburt Jesu, will ich heute tatsächlich nur bei Elisabeth und Zacharias bleiben. Und wer in den letzten Wochen der Predigt oder den Predigten gefolgt ist, wird auffallen, dass wir uns einen Teil von dieser Predigt in den letzten Wochen schon mal angehört haben. Danke, Micha. Du hast vorletzte Woche darüber gesprochen und etwas darüber erzählt. Ich habe mir das Kapitel aber eher aus einem anderen Aspekt oder aus einem anderen Gedanken heraus angeschaut, und zwar aus der Brille des verändernden Gottes und nicht aus der Brille des strafenden oder möglich strafenden Gottes. Also, geht's los, wir gehen in den Text mit rein, wir gehen mal schnell durch den Erzählstrang. Peter, sorry, den muss ich mir aufschreiben, sonst sagt später noch jemand Peter zu mir. Also, wie geht's los? Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seiner Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Sie waren aber beide alle gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Manchmal gibt es Worte, die Übersetzung brauchen. Untadelig heißt in dem Zusammenhang, für mich übersetzt, sie lebten so vor Gott, dass es nichts zu kritisieren gab. Das war die direkte Übersetzung dazu. Also, eigentlich cool. Weiter im Text. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Was heißt das wahrscheinlich nicht nur für unsere Zeit? Salopp ausgedrückt, die biologische Uhr war abgelaufen, Rien ne va plus, nichts geht mehr. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, denn seine Ordnung an der Reihe war, dass sie nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, jetzt geht's los, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Fürchte dich nicht, denn dein Gebet ist erhört, sagt der Engel zu Zacharias. Heißt, wir können davon ausgehen, dass Elisabeth und Zacharias für Nachwuchs gebetet haben. Steht ja da drin. Und jetzt wird's spannend. Und Zacharias sprach zu dem Engel. Huch. Da war's. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden, um dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschieht. An dem dies geschehen wird, weil du meine Worte nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Wie könnte man Zacharias Worte in heutiger Sprache auf den Punkt bringen? Glaube ich dir nicht. Ich brauche erstmal ein Zeichen, kann jeder behaupten. So würde ich es plump übersetzen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich mich selbst mit meinem gesellschaftlich geprägten Hintergrund wiedererkenne. Ich hatte euch schon am Anfang gesagt, dass die Geschichte was mit mir zu tun hat, mit uns zu tun hat und wie wir geprägt sind. Stellen wir uns so vor, da kommt so ein Engel vor uns, ja? Bumm, Engel da. Ja, der sagt, okay, das, was er gesagt hat, ihr werdet Eltern. Jetzt ist es super natürlich, dass wir Deutschen dann sagen, okay, nö, das kann ja jeder behaupten. Wie oft bitten wir Gott um etwas und vergessen, dass wir ihn überhaupt darum gebeten haben? Oder erwarten erstmal, dass Gott eine Feuersäule vom Himmel runterschickt, damit wir auch wirklich sicher sein können, dass es Gott war und nicht nur reiner Zufall. Wenn dann final ein Gebet in Erfüllung geht. Ein schönes Bild zum Gebet habe ich in der Andacht gehört. In den letzten Wochen hatten wir sehr wenig Regen gehabt und wahrscheinlich haben verschiedene Menschen auch für Regen gebetet. Jetzt mal eine Frage. Wie viele Leute habt ihr gesehen, die bei strahlendem Sonnenschein mit einem Regenschirm aus dem Haus gegangen sind? Ich niemanden. Rechnen wir eigentlich noch damit, dass Gott unser Gebet erhört? Mein erster Gedanke aus dem Text für uns nochmal wiederholt. Rechnest du damit, dass wenn du betest, Gott dein Gebet erhört und er immer noch real ist? Denkt daran, euren Regenschirm mit rauszunehmen. Weiter im Text, und noch eine kurze lustige Szene für mich, zumindest fand ich die ganz witzig, im Anschluss. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Scheint irgendwie relativ viel passiert zu sein. Aber als er herauskam, konnte er nicht mehr mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen, und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Was hätte ich gedacht, wenn ich damals dabei gewesen wäre und hätte wie das Volk vorne vor dem Tempel gebetet? Wahrscheinlich hätte ich gedacht, was ein komischer Typ. Kommt nach ewigen Zeiten da raus, sagt nichts und winkt einfach nur. Hier können wir was Interessantes von dem Volk lernen. Zumindest fand ich das. Sie merken, dass er eine Erscheinung gehabt hatte, so steht es da drin. Sie denken nicht, was für ein komischer Vogel. Das Volk geht wie selbstverständlich davon aus, dass Gott real ist. So stelle ich uns die Frage, was denken wir, wenn wir uns mit jemandem unterhalten, der uns erzählt, dass er was von Gott erfahren oder mit Gott erfahren hat? Nehmen wir denjenigen dann für voll? Spulen wir ein Stück weiter in dem Kapitel bis zur Geburt des Sohnes von Elisabeth und Zacharias. Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte. Sie freuten sich mit ihr. Und es begab sich am 8. Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden, und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach, nein, er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, ist doch jemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt? Ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Und er, Zacharias, forderte eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich. Und sogleich wurde sein Mund, Zacharias, und seine Zunge aufgetan und er redete und lobte Gott. Hier überschlagen sich die Ereignisse für die beiden frisch gebackenen Eltern. Während Elisabeth während der letzten 9 Monate, und das hören wir vorher, Gott loben konnte für ihre Gebetserhöhung, ist der arme Zacharias immer noch stumm. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie es ist, 9 Monate lang den Mund zu halten. Einfach still. Ich höre meine eigene Stimme nicht mehr. Klingt erstmal wie wahr gewordener Horror. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar Ausnahmen bei uns, aber ich denke mal, dass jeder von uns irgendwann nach ein paar Tagen schon das Bedürfnis hat, sich seinem Gegenüber mal mitzuteilen. Deswegen ist auch die Szene wieder etwas komisch für mich. Entgegen der logischen Erwartung, dass Zacharias einfach nur sauer auf Gott ist, weil er den 9 Monate lang stumm gemacht hat, passiert was komplett anderes. Er folgt dem, was Gott ihm aufgetragen hat. Er nennt seinen Sohn nicht, wie es anscheinend in der Zeit üblich war, Zacharias Junior, sondern geht an die Tafel und schreibt Johannes auf. Das hatte der Engel, wie wir eben gelesen haben, ihm ja während der Erscheinung am Brandopfer aufgetragen. Und jetzt wird's noch krasser. Zacharias stimmt in einen Lobgesang ein. Die Verse 67 bis 80 in dem Kapitel, lest es gerne mal nach, ist voll von Lob an Gott. Das heißt, der war 9 Monate lang stumm und irgendwas ist in der Zeit passiert. Jetzt das Entscheidende, der entscheidende Gedanke, den ich dabei gehabt hatte und was ich dadurch lernen durfte. Uwe hat vor ein paar Wochen in seiner Predigt davon gesprochen, dass Liebe eine Entscheidung und kein Gefühl ist. Das, was wir hier in dem Text lesen, ist für mich die logische Fortsetzung davon. Wenn ich mich dazu entschieden habe, Gott zu lieben und ihm zu folgen, muss ich auch offen sein, mich verändern zu lassen. Zacharias Veränderungsprozess von einem gläubigen Menschen, das haben wir gelesen, ohne Tadel, hin zu einem lobenden, preisenden Mann mit einem brennenden Herz von Gott zu Gott, hat 9 Monate gedauert. Also nicht gerade kurz. Er ist durch eine kritische Situation gegangen und ist gewachsen im Glauben. Daher frage ich uns, was sind die Punkte, die wir auf dem Herzen haben? Die Punkte, an denen Gott uns schon lange stumm machen will, damit Veränderung bei uns passieren kann. Auch hier lässt Gott uns eine Entscheidung. Rede ich immer weiter und lasse mich nicht stumm machen, oder folge ich meinem Gott und versuche jeden Tag mehr zu dem Menschen zu werden, den Gott in mir sieht? In der Bibel können wir lesen, wie Gott sich uns vorgestellt hat. Und es sind unglaublich gute Gedanken über uns, weil er uns liebt. Kurz zusammengefasst, was habe ich aus dem Text für mich gelernt? Die erste Frage, die wir uns stellen dürfen. Rechnest du, rechnen wir damit, dass wenn du betest, Gott dein Gebet erhört und er immer noch real ist? Nimmst du deinen Regenschirm mit, wenn du für Regen gebetet hast? Was denken wir? Frage 2. Wenn wir uns mit jemandem unterhalten, der uns erzählt, dass er was mit Gott erfahren hat, rechnen wir damit, dass Gott mitten unter uns ist? Und die entscheidende Frage, lässt du dich stumm machen und gibst Gott den Raum, zu dir zu sprechen und dich verändern zu lassen? In den nächsten Minuten haben wir Raum, genau zu diesem Gott zu sprechen. Uns bewusst zu machen, wo er uns schon mehr zu einem Mensch gemacht hat nach seinem Bild und ihn dafür zu loben. Raum, während der Musik still zu sein, unsere Gedanken schweifen zu lassen vor Gott, um darüber nachzudenken, wo Gott uns verändern will. Und genau darum geht es im nächsten Lied. In der Stille, im Geheimen Gott zu entdecken und uns in ihm wiederzufinden.